Frage von Simon nach und komme zu euch. War ja schon manches Mal hier gewesen, von daher sind wir ja alte Bekannte. Ja, Palmsonntag ist heute. Heute beginnt die Karwoche. Und für mich war das immer etwas ganz Wichtiges, die Karwoche bewusst zu erleben. Vor 25 Jahren bei der ersten Jugendkreisfreizeit haben wir ein großes Modell, 1 Meter mal 1,50, also von Jerusalem hergestellt, und zwar dreidimensional. Die Höhe haben wir stärker hervorgehoben und multifunktional, also für Kinder und Jungschar, als auch für die Erwachsenen, die sich richtig gut belesen haben und auskennen mit den verschiedenen Orten, die in der Karwoche wichtig sind, dass man das sehen kann. Leider hat das Ding nicht in Anhänger gepasst und ist vor 2 Jahren weggeschmissen worden. Das ist einfach so. Da stand da noch in Thüringen rum. Mei, man kann nicht alles immer wieder mitnehmen. Aber von da habe ich mich sehr belesen und reingearbeitet in das Thema. Und wir haben immer am Karfreitag natürlich, aber auch in der Karwoche Veranstaltungen gemacht und dann immer zu überlegt, was war jetzt an diesem Tag Besonderes gewesen, wo kann man da besonders auch beten oder mal einfach in die Tiefe hinein nachdenken und sich hineinfühlen in diese letzte Lebenswoche Jesu. Heute also Palmsonntag. Ich fand das Bild sehr schön. Das sieht gar nicht so richtig durch den Kontrast dann. Das sieht man also im Kreuz. Ach, lasst nur, mir ist es egal. Das sieht man also im Kreuz mit der Dornenkrone schon. Und aber auch natürlich die Palmwedel. Also in der Karwoche klingt der Samstag, Karfreitag schon richtig an. Also wie ihr wollt, ihr könnt es nicht dann, legt euch raus, ich habe ja genug. Ach so. Okay, alles klar. Also von daher, also von Ölberg runter, in Jerusalem, dann etwas tiefer, 200 Meter tiefer, hat man dann diese Orte einfach nachgucken können. Ja, und so ist es hier, wenn es dann kommt, im von euch Vordergrund ist der Ölberg zu sehen, auf der linken Seite vorne am Ölberg, Bethanien, das kleine Örtchen hier, und dann 6 Kilometer von Jerusalem entfernt, gehörte aber schon, das war eingemeindet, kann man sagen, zu Jerusalem dazu. Bethanien, Armenhausen, da lebten Maria, Martha und Lazarus. Dann der Weg rüber nach Bethphage, Feigenhausen, da waren also sehr viele Feigenbäume angepflanzt, wie gesagt, hier um die 600 Meter der Ölberg hoch, ne? Und dann geht's runter, in das Kidrontal und dann wieder hinauf nach Jerusalem. Das war also der Weg von Bethanien über Bethphage nach Jerusalem am Palmsonntag. Und jeden Tag in der Karwoche bis zum grünen Donnerstagabend ist Jesus mit seinen Jüngern abends wieder die 6 Kilometer von Jerusalem wieder den Berg hinauf, Ölberg, Bethphage, Bethanien, zu Maria, Martha und Lazarus gegangen, denke ich mir, um dort zu übernachten. Spreche ich zu schnell? Ich habe gerade mit Aspa ein bisschen zu tun. Heute wollen wir uns auf den Palmsonntag natürlich konzentrieren. Mir hat das Bild sehr gut gefallen. Da sieht man so einen kleinen Esel. Gell? Und der große Jesus auf diesem Esel. Also heldenhaft ist anders, wie man sich das so vorstellt. Ein König, der einzieht. Ein Tag vorher, nämlich am Samstag, gestern, wenn man so sagen will, da hat die Maria Jesus gesagt, die Martha, Entschuldigung. Maria nahm ein Pfund Salböl von unverfälschter Salbe, kostbare Narbe, und salbte Jesus die Füße und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Die Geschichte kennen wir. Also hier. Bethanien. So haben sie es vor 200 Jahren zum ersten Mal sich angucken können. Und weil Jesus nun endlich auch in Bethanien wieder habhaft wurde, denn in den Evangelien lesen wir, dass sich Jesus also auch eine gewisse Zeit versteckt hatte, um nicht vor der Zeit schon gelyncht zu werden im Jordantal. Hat er sich da so mehr oder weniger zurückgehalten, bis dann im Evangelium stand, und jetzt siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, letztendlich, dass alles erfüllt würde, dass ich dort sterbe, aber auch wieder auferstehe. Und so kam Jesus nach Bethanien und viele, viele kamen einfach, sie wollten Jesus sehen, der den Lazarus auferweckt hatte. Eine richtige Anspannung, und sie kamen nach Bethanien geeilt. Auch das können wir im Johannesevangelium lesen. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem gekommen war, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und später heißt es, die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und den Toten auferweckte, bezeugte diese Tat. Also, dass Jesus den Lazarus auferweckte, der hatte lange vorher. Das war so frappant, weil der Lazarus einfach in Jerusalem und Umgebung so bekannt war. Jeder wollte dadurch, der von der Geschichte hörte, Jesus gerne sehen. Die Reaktionen waren ja unterschiedlich am Palmsonntag, als Jesus so mit Frage herunterkam auf den Esel. Die Hohepriester, die hatten für sich schon längst beschlossen, Jesus muss sterben. Lazarus muss sterben, Jesus muss sterben. Ihm folgen ja so viele nach. Andere waren unsicher, Pharisäer, was soll das noch werden? Die ganze Welt läuft ihm nach. Also bei der geistlichen Obrigkeit sehr viel Erschrecken, dass Jesus zu viel Zulauf bekam. Und wenn wir ja dieses Hosianna noch im Ohr haben, als dann Jesus später im Tempel, die Händler einfach rauswarf und die Wechslertische umwarf, dass die Münzen da so in die Ritzen der Steine fielen und die Vögel wahrscheinlich aufgebracht wegflogen, vielleicht auch manche Tiere, die zum Opferverkauf bereit standen, einfach weglaufen konnten, so in diesen großen Tempelvorplatz, in den Platz der Heiden, da hat sich auch das Volk etwas auf einmal zurückgehalten. Und vielleicht haben wir es noch im Ohr, dass die Kinder trotz alledem noch dieses Hosianna gerufen haben. Hosianna, dem Sohn Davids, sie waren immer noch von dem angetan, dass Jesus hier in ihrer Mitte ist. Das ist manchmal, ich liebe Kinderarbeit unwahrscheinlich, also gerade die Jungschar zur Grundschule, das ist einfach ein ganz tolles Alter, wo sie so aufmerksam zuhören und einfach so voll Begeisterung dabei sein können. Die Kinder sind ja auch voll Begeisterung dabei. Hosianna, dem Sohne Davids. Die können es einfach nicht lassen, Jesus so zu umjubeln. Und es heißt dann, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet. Kindermund tut Wahrheit kund. Auch an diesem Palmsonntag. Vermutlich nach der Tempelreinigung, nach der sogenannten Tempelreinigung, ein Abschnitt, der nur im Johannesevangelium steht und den wir von daher manchmal schlecht einordnen. Es waren aber auch einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Also das große Passafest, das große Versöhnungsfest, ein langes Fest, wie die drei großen Wallfahrtsfeste, 6 Tage lang, eine ganze Woche lang, hat man einfach zusammen gefeiert, hat Gemeinschaft erlebt und wollte Gott anbeten, loben und preisen. 3-mal im Jahr Wallfahrtsfeste von 6 Tagen Länge. Und dieses Passafest ist nun wirklich das Allerwichtigste. Während sonst in Jerusalem um die 50.000 Menschen wohnten, das ist ja auch schon allerhand, wenn man Bruchköbel vergleicht, also um die 50.000 Menschen wohnten, wie gesagt, das war ja auch Eingemeindungen mit dabei, da waren um diese großen Wallfahrtsfeste herum, besonders beim großen Versöhnungstag, dann 500.000 Menschen. In meiner Vorbereitung habe ich mir das so vorgestellt, naja, die müssen ja auch irgendwie mit Zelten gekommen sein, da war ja unmöglich mit Herbergen. Vielleicht so, wie man sich das bei diesen Flüchtlingscamps vorstellt, wo sie so in einfachen Behausungen, in so einfachen Planzeltchen übernachten und wohnen. Es soll ja auch nur für 6 Tage sein. Viel Gepäck kann man ja gar nicht mitnehmen. Vielleicht muss man sich das so vorstellen, ein Umfeld um Jerusalem auf diesen Weiden, auf diesen Feldern, dass da einfach ganz viele Zeltchen da waren und Kamele oder Esel oder was weiß ich und Wagen und ein lautes Rufen und Singen der Festpilger Und der Kinder natürlich, die sich manchmal vielleicht ein bisschen gelangweilt haben und ihre Spielchen haben. Eine 500.000 Menschen, da war alles brechend voll. Und da hinein und diese Begebenheit, dass auch Heiden, Ausländer, hier heißt es Griechen, zum Fest gekommen waren, um anzubeten. Die traten zu Philippus, das heißt der Pferdeliebhaber, der aus Bethsaida in Galiläa war, einer Stadt, die schon so gemischt war, wo auch Ausländer einfach viel gewohnt hatten, auf dieser Strecke hinauf nach Persien und so weiter, eine Handelsstraße. Also schon ein durchmischtes Volk. Vielleicht so wie Mannheim, gell, wo sehr viele Ausländer sind, oder Stuttgart. Mannheim, da habe ich doch gewohnt, als Kind. Die aus Bethsaida in Galiläa waren und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Ist das nicht wunderschön? Stellt euch mal vor, ihr wäret auf dem Weg hier zur Gemeinschaft, evangelische Gemeinschaft Bruchköbel. Und da würden Menschen so um den Schaukasten drumherum stehen und reingucken und fragend sich die Sachen durchgucken und fragend auch um sich schauen. Und wenn ihr dann mal Grüß Gott sagt oder was man hier dann so sagt. Kennen Sie das? Ich würde Jesus gerne sehen. Das wäre doch toll, oder? So eine Offenheit. So eine Sehnsucht. Augustin, der Schwarzafrikaner, hat ja mal auf Lateinisch gesprochen, tu nos vicistia te et cor nostrum in quietum est donet, kommt das Quietschen her, donec requiescat in te. Du Gott hast uns zu dir hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es endlich Ruhe findet in dir. Wir möchten Jesus gerne sehen. Aus diesem kurzen Vers, da spürt man diese Sehnsucht von Menschen, die mehr wollen, als bloß jetzt hier mal ein Hype erleben, wie die jungen Leute sagen. Ein Fest. Etwas Besonderes. Etwas Spektakuläres zum Sehen, zum Hören, zum Erleben. Naja, Jerusalem macht schon mal sehr. Wie ein Weltwunder. Wer Jerusalem nicht gesehen hat, hat nichts Schönes in seinem Leben gesehen. So schwärmen die Juden zur Zeit Jesu. Dieser Prachtbau, Marmor verkleidet. Oben goldene Zinnen, also das hat schon was hergemacht. Wie ein Weltwunder, geschätzt und geliebt von den Juden der damaligen Zeit. Und die Jünger plappern später auch wie Kinder davon. Ach, was ist da alles zu sehen? Und Jesus muss sagen, dann am Mittwoch in der Karwoche und es geht alles kaputt. Es wird alles zerschlagen werden. Nicht ein Stein bleibt auf den anderen. Also da ist was zu erleben. Aber offensichtlich bei einem Erleben bleibt die Seele doch auch irgendwie leer an einer Stelle. Du hast uns zu dir hin geschaffen, Augustin. Und unser Herz ist unruhig, in quietus est, unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Jetzt beginnt Kirchenpolitik. Da steckt auch wieder zwischen den Zeilen. Und zwar, Philippus kommt und sagt es Andreas. Alle 12 Jünger haben jüdische Namen, typisch jüdische Namen. Außer zwei, Philippus, der Pferdeliebhaber auf Griechisch, und Andreas. Mannhaft, mutig, stark, übersetzt. Also die zwei haben griechische Namen. Die frommen Juden haben das gehört. Kommen also diese sogenannten Griechen gerade deswegen zu Philippus, dem Pferdeliebhaber? Und macht der sich seine Gedanken, wie man das jetzt am besten managt und geht deswegen zu Andreas, der auch einen griechischen Namen trägt, typisch griechisch, typisch Heuk schmeckt, so würden die Juden sagen, die Schwaben sagen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus, Gott sei Dank. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Naja, an diesem Tag, bei all dem Jubel, soll nun Jesus also verherrlicht werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Amen, Amen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und dann weiter. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, und da geht's nicht um ein ich hasse dich, ich hasse mich, ist ein bisschen unglückliche Formulierung in unseren heutigen Ohren. Hassen in diesem Sinne heißt einfach loslassen. Wer sein Leben nicht so festhält, dass er es nicht loslassen kann, sondern wer bereit ist, sein Leben auch mal zu öffnen, bereit zu sein, auch zu verzichten auf Ansehen, auf Ehre, auf Einfluss, auf Macht, auf Durchsetzung. Norbert Held, ich schätze ihn sehr. Ich habe ihn einmal in einer Situation erlebt. Ich war irgendwie, habe da was verpeilt gehabt und habe gesagt, ach, ich habe das in dem Brief falsch gelesen, also Vorgänger vom jetzigen. Und er sagte, naja, vielleicht ist da auch was falsch gegangen. Ich fand das hinterher so gewinnend, dass ich gesagt habe, das ist doch geschrieben worden, guck mal richtig nach. Ach, wer weiß, dass vielleicht was falsch gegangen. Versteht er, was ich meine? Er hat also ein sensibles Einfühlungsvermögen gehabt, der Norbert Held. Er war schon ein, oder ist ja ein ganz feiner Mensch da, in der zwischenmenschlichen Beziehung auch. Na, da ist doch was falsch gegangen im Brief. Und ich weiß nicht, wer unter euch Kinder hat oder hatte, weil sie schon aus dem Haus sind. Da ist es ja auch so, dass man auf vieles verzichten muss. Da geht's in der Nacht laut her und da muss man wieder aufstehen und die Mutter oder der Vater und sie teilen sich vielleicht irgendwie und das Wäschchen muss gereicht werden und dann vielleicht nochmal gewickelt und dann vielleicht nochmal ein bisschen wiegen und vielleicht auch noch ein bisschen was Längeres, wenn mal eine Krankheit vorliegt oder Zähne wachsen oder Ohrenschmerzen oder sonst irgendwas, Bauchschmerzen. Da muss man ja auf sehr viel verzichten. Eine 500.000 kostet es, ein Kind zu erziehen, haben mal irgendwelche Leute ausgerechnet. Keine Ahnung, ob stimmt. Aber vielleicht, wenn irgendwelche Musikschulen dabei sind, eine Nachhilfe und wenn man die Arbeit auch wirklich mal verrechnen will, vielleicht kommt es zusammen. Also man verzichtet allein schon dadurch, dass man eigene Kinder hat. Auf so vieles, was man sonst hätte. Allein schon, wenn sich zwei Menschen verheiraten, sagt man ja, fangen manche Probleme an, die man alleine nicht hätte. Wie viel mehr, wenn man dann nochmal Nachwuchs dabei hat. So ist es gemeint mit diesem, wer sich nicht selbst auch hasst, also wer nicht selbst auch bereit ist, sein Leben zu öffnen, etwas wegzugeben von dem, wo er eigentlich scheinbar einen Anspruch drauf hätte. Der wird bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Am Palmsonntag sind viele Menschen vorausgeeilt. Sie haben Jesus da begrüßen wollen, haben da Palmwedel abgerupft von den Bäumen, bestimmt nicht ganz fachmännisch, oder Kleidung ausgebreitet, um Jesus da einen festlichen Empfang zu bereiten. Die Menschen sind vorausgeeilt. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will. Es geht um Nachfolge bei Jesus, dass Jesus etwas vorausgeht. Und Menschen, die es ernst meinen, ihm nachfolgen, diesen Weg nachgehen, nicht vorauseilen. Da wird manchmal vieles hektisch, da geht manchmal vieles falsch und manches auch total dran vorbei von dem, was Jesus eigentlich will. Jesus will Nachfolger heißen, haben, nicht Vorauseiler. Der Petrus war immer so ein Vorauseiler. Ich verrate dich nie. Wir hören von Griechen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren. Hier sehen wir ein Griechen nach dem Urmodell Alexander der Große, wie er später in der Geschichte genannt wurde, in einer großen Schlacht gegen die Perser. 333 ist das Kalerei. Also da hat er die Perser grundlegend geschlagen. dieser Alexander, eine Lichtsgestalt, da hat er hier sein Emblem drauf mit einer Sonne, kam von Griechenland her, von Mazedonien her und wie also in einer charismatischen Gestalt überrannte er die damaligen Länder, ja nicht nur wups über das Schwarze Meer, sondern nach Asien, sogar bis hin hinunter nach Indien, Afrika, in einen Wahnsinnseilmarsch überflutete er damals diese Länder und nahm sie auch ein. Vor Jerusalem hätten 150 Kreuze gestanden. Daran waren Aufständische einfach auch festgemacht worden. Zur Abschreckung. Also fein ging er mit seinen Feinden und die sich ihm widersetzten nicht um. Aber in wenigen Jahren hat er ein großes hellenistisches Reich aufrichten können. Wie gesagt, 333 vor Christi Geburt, 333 vor Christi Geburt. Mit sich brachte er die Religion mit dem Zeusvater, dem Königsgott ganz oben und den vielen Götterhimmeln, die mit dabei sind, mit Eifersüchteleien und allem Möglichen, was damit verbunden ist. Aber auch unwahrscheinlich sensible, einfühlsame, herausfordernde Philosophie. Da haben sich Leute 500, 600, 700 Jahre vor Christi Geburt Gedanken gemacht, da kann man nur staunen. Da war ein Sokrates, der bewusst im Gefängnis blieb und auf seine Hinrichtung hinlebte. Schierlingsbecher ist er dann umgebracht worden und beschreibt das dann noch sehr genau, also mit Gift. Der ist bewusst im Gefängnis geblieben, weil er gesagt hat, ich stehe hinter der Demokratie und hinter dem Recht. Und wenn das Recht eben nicht Recht spricht, da muss ich mich dem auch unterstellen. Viele Möglichkeiten hätte es gegeben, dass er hätte fliehen können, aus dem Gefängnis heraus, weil er der große Philosoph war. Aber er ist bewusst da geblieben, hat gesagt, und ich bleibe dem treu. Erstaunlich. Aber es gab auch andere Philosophen, die Hedonisten zum Beispiel, die gesagt haben, Hauptsache es geht nach mir um meinen Genuss und egal was morgen kommt, ich will einfach das Leben genießen. Hedonä, Freude, Vergnügen, Lust in jeglicher Form. Also es gab einen mordsmäßig viel Philosophie und Vorstellung von Göttern, die da durch diesen Alexander den Großen und seine Zeit einfach mitgeschleppt worden ist. Und von daher, diese Griechen sind nicht unbedingt aus Griechenland, sondern es ist die heidnische Umgebung außerhalb von Israel. Man könnte sagen, die Heiden, die sogenannten Heiden, ne? Entweder Jude oder Heide. Und da die damals eben griechisch geprägt waren, hieß es halt einfach mal die Griechen an. Sie müssen also nicht aus Griechenland sein. Können von sonst woher gekommen sein. Wie heute Amerika so in ist, in Denken, in Fühlen, in Sprechen. Alles ist Englisch. Hat man einen Computer, muss man plötzlich Englisch lernen. So war das damals von diesen hellenistischen geprägt, von diesem Gedankengut, von dieser Lebensweise. Die kamen also auf das Fest. Und nun könnte man ja meinen, prima, die haben schon Anliegen, die wollen auch was sehen. Denkst du dir? Es kam nämlich ganz bald in diesem, das ist der Vorplatz der Völker, Tempelvorplatz der Völker, da waren auch die Wechslerstände, da wo Jesus aufgeräumt hat. Da konnten alle durch, es wird berichtet, dass hier gackernde Hühner in die Stadt runtergeschleppt worden sind, weil beim Einkauf irgendwie eine Abkürzung genommen worden sind. Eine Mutter mit aufgeregten Kindern, man kann sich ja vorstellen, die liefen einfach kreuz und quer, wups, weil das vielleicht ein bisschen kürzer war, mal eben von der Oberstadt in die Unterstadt. Das konnte alles passieren. Da war was los. Bis dahin konnten die Griechen, die sogenannten Griechen, die Ausländer auch kommen, aber weiter eben nicht. Wo es dann wirklich wichtig wurde hier, da durften sie nicht weiter. Da waren Barrieren und da war im Fußboden, ganz modern, Warnsteine eingebaut, wie dieser hier. Da steht im Grunde genommen drauf, wer unbeschnitten ist und weitergeht, ist es todesschuldig, also wird umgebracht. Und das gab's wirklich. Nur Juden durften dann weiter. Alle anderen mussten hier stehen bleiben. Es war lebensbedrohlich. Ja, und diese Menschen kommen nun zu Philippus. Ist es vielleicht, weil er so einen modernen Namen trägt? zu ihm trauen sie sich hin. Sie können also auch Vorbehalte, was man bei Juden darf und nicht, wie bei dem Hauptmann von Kapernaum. Ach, du brauchst nicht in mein Haus kommen, ich bin's nicht wert. Diese Barriere zwischen wirklichen Juden von Geburt an und denen, die einfach nur nachfolgen wollen, die sich bemühen, alles Mögliche machen wollen, aber nie wirklich ganz dazugehören. Sie gehen zu Philippus. Er wird in der Kunst dargestellt seit dem 11. Jahrhundert mit so einem T-Kreuz, entweder das griechische oder hier dieses lateinische Kreuz und einer Schriftrolle oder einem Buch. Also von daher die zwei Bilder hier von Philippus. Nicht zu verwechseln mit einem der Diakone in Jerusalem, der dann auch, der Philippus, der Diakon, der dann später den Kämmerer trifft. Das ist der Diakon, nicht zu verwechseln. Das ist hier der Jünger Jesu, einer der 12 Apostel. Der war immer schon so einladend, so ein Brückenbauer, das finde ich faszinierend. Als er von Jesus hört, als er Jesus sieht, geht er zu Nathanael, komm und sieh. Auch am Anfang des Johannes-Evangeliums. Der Philippus wird uns vorgestellt als einer, der manchmal ein bisschen so langsam beim Verstehen ist. Und sich das manchmal alles nicht so richtig vorstellen kann, aber dann doch treu auf der Seite Jesu steht. Diese Menschen kommen nun, diese sogenannten Griechen, diese Ausländer, diese Proselyten, diese Zugeneigten zum Judentum, sie kommen zu Philippus. Wir wollen Jesus gerne sehen. Und der Philippus, der traut sich gar nicht direkt, das mit Jesus zu besprechen, aber will das erstmal mit den anderen, mit Andreas klären. Dürfen wir das eigentlich? Und die beiden gehen nun dann auch zu Jesus. Und Jesus spricht zunächst erstmal von seinem eigenen Leben. Wenn das Weizenkorn allein ist, bleibt's allein. Bleibt's erhalten. Wie wenn ein Mensch nicht heiraten will. Dann bleibt er allein, dann kann er sein Geld mit sich selber ausgeben, wie er das will, nach eigenem Gusto. Ist er verheiratet, hat Familie, da geht es schon ganz anders her. Mit der Zeit, mit dem Geld, mit den Vorstellungen, mit dem Lebens, mit der Lebensweise. Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Schaut auf mich, ich gebe mein Leben freiwillig hin. Dieses Weizenkorn muss in die Erde, in das Totenreich gebracht werden. Am Karfreitag. Und muss verwandelt werden im Auferstehungsleib. Dass es wirklich viel Frucht bringt. Und da sind dann vielleicht sogar diese sogenannten Griechen dabei und viele andere zu den späteren Zeiten. Tausende, Abertausende. Jesus durch sein Werk errettet hat. Sonst hätte er in den Himmel auffahren können, hätte gar nicht sterben brauchen. Aber bewusst hat er sich ins Totenreich begeben, ist diesen Weg gehorsam gegangen, hat drum gerungen im Garten Gethsemane, dass sein Tod viele erretten sollte. Auch dich und mich. 2000 Jahre später. Und der Diener ist nicht über dem Herrn. Auch die Diener sollen es lernen, die Nachfolger Jesu sollen es lernen, diesen Weg zu gehen. Bewusst mal loszulassen. Auf eigenes Recht. Auf das, was einem zusteht. Natürlich ist es bequemer, nochmal ein Filmchen zu gucken oder im warmen Wohnzimmer zu bleiben, als hinzugehen, ins Krankenhaus, Besuch zu machen oder mal anzurufen. Es gibt zu viele Dinge, wo wir von unserer Bequemlichkeit aufbrechen wollen. Bis dahin, dass ihr euch auf die Technik hier einlasst und offen zu sein. Für andere, für neue, für jüngere. Verzichten. Für den anderen. So hat es Jesus vorgelebt, in einer ganz anderen, tieferen Art und Weise sein Leben hinzugeben. Für viele. Wir dürfen als Nachfolger auch so leben, dass wir gerne bereit sind, etwas von unserem Leben abzugeben, dass noch viele erreicht werden. Und am Abend dieses Palmsonntag geht Jesus mit den Jüngern wieder hinauf, als es dann langsam dunkel wird. Bestimmt werden dann auch die vertrockneten Palmwedel noch auf dem Weg gelegen haben. Straßenkehrmaschinen gab es damals noch nicht. Sie machen sich die Mühe, hinaufzugehen, 200 Meter Höhenmeters, 6 Kilometer bis nach Bethanien zurück. Erster Tag, der Karwoche, Palmsonntag. Bis zum Mittwoch wird Jesus jeden Tag in dem Tempel erscheinen. Es gibt dort allerlei unangenehme Streitgespräche, aber auch Dinge, wo sich Jesus nochmal unsagbar freuen kann. Gerade am Mittwoch in der Karwoche, als diese Witwe da ihr Schärflein hineinwirft, diese ganz kleine Münze, die es gar nicht mehr heutzutage gibt, die ist so klein, so unwichtig wie ein halber Pfennig oder wie ein halber Cent. Wie mag sich Jesus da gefreut haben? Jesus hat sich immer wieder dargestellt, seit Palmsonntag in Jerusalem im Tempel. Das Lämmchen, das in der jüdischen Familie geschlachtet werden wird, wird am 10. Tag des ersten Monats ausgekoren, hineingestellt, dass es jeder beäugen kann, ob es auch wirklich fehlerlos ist. Ganze 4 Tage lang, bis dieses Opferlämmlein dann geschlachtet wird und die ganze Familie mit Besuchern dieses Lämmlein dann isst. 4 Tage lang erscheint Jesus in Jerusalem im Tempel. Ihr hättet mich tagsüber prüfen können, hättet mich überführen können. Ihr habt nicht gewollt, wird er später einmal sagen. Wie ein Opferlamm, also sieht er sich an diesem Palmsonntag hineinziehen nach Jerusalem. Nicht als der König, der jetzt sein Volk schart und dann sein Reich einnehmen wird, sondern der Weg der Niedrigkeit. Und so ist es auch, dass am Palmsonntag eine Begebenheit auch frappant ist, nämlich dass Jesus bei dem Weg nach Jerusalem auf den Esel anfängt zu weinen über die Stadt, die den Herrn nicht sucht. Herzlich willkommen in dieser Karwoche 2023 und ich wünsche euch eine gesegnete, vertiefte Zeit auch einfach, das nachzuspüren, was Jesus in dieser Karwoche für uns erlebt und erlitten hat, dass wir leben können für Zeit und Ewigkeit. Denn wir sind zu Gott hin geschaffen und in ihm kommt unsere Seele für Zeit und Ewigkeit zur Ruhe. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied. Liebe, die alles riskiert.